Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Vor zwei Wochen gab es ja Verwunderung und Verwirrung, was eigentlich so eine Weihnachtsserie mitten im November zu suchen hat. Und dann gab es bei dem Thema auch noch Verwunderung und Verwirrung, was jetzt eigentlich Johannes der Täufer mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat. Und falls die Fragen immer noch offen sind bei dir und du nicht verstehst, wovon ich rede, dann empfehle ich dir unseren Podcast, bei dem wir immer unsere Impulse jede Woche hochladen, und den kannst du dann von letzter Woche gern auch nochmal nachhören. Ich verspreche euch eins, heute gibt es ein bisschen weniger Verwunderung und Verwirrung, vielleicht ob meiner Kleidung, aber auf jeden Fall nicht thematisch, denn wir müssen uns Johannes den Täufer nicht irgendwie in die Weihnachtsgeschichte dazu denken, sondern heute geht es um eine Frau, die in keiner Krippe fehlt. Ihr werdet merken, um wen es geht. Ich lese nämlich weiter aus dem Lukas-Evangelium, das haben wir jetzt sozusagen das letzte Mal eingestiegen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Ganz am Anfang, die letzte Woche da waren, werden es merken, die Geschichte geht weiter. Sie steigt ein im sechsten Schwangerschaftsmonat von Elisabeth. Für alle, die letzte Woche nicht da waren, kleine Wiederholung. Elisabeth, eine Frau, deren Mann ein Engel erschienen ist und ihr im trotz hohem Alter bekannt gegeben hat, du wirst noch ein Kind kriegen. Und sie glaubt es nicht so richtig, irgendwie ihr Mann kann es auch nicht glauben. Und tatsächlich, sie wird noch schwanger, kriegt einen Sohn. Und den, aufgrund seiner späteren Tätigkeit, wird Johannes der Täufer genannt. Und Johannes der Täufer, das war so ein Wegbereiter für Jesus. War seine Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Wir lernen also am Anfang Elisabeth, sechster Monat, schwanger. Und genau dieser Engel, der damals Elisabeth 7 Monate vorher erschienen ist, der erscheint jetzt auch Maria. Engel Gabriel, auch für die kleine Wiederholung, die letztes Mal nicht da waren. Der Engel Gabriel ist einer der 7 Thronengel, also das ist einer der wichtigsten Engel. Und daraus können wir sozusagen irgendwie ableiten, dass die Nachricht, die Maria da bekommt, direkt von Gott kommt. Und diese Maria, ein Mädchen noch, lebt jetzt in der damaligen Zeit in Nazareth. Und wenn wir Nazareth hören, dann denken wir ja, Jesus von Nazareth, wahnsinnig wichtiger Ort, irgendwie klar. Aber zur damaligen Zeit, und deswegen wird er irgendwie extra erwähnt, ein total unbedeutender Ort, irgendwo an der Straße zwischen Jerusalem und Damaskus. Irgendwie wichtige Städte zu der damaligen Zeit, aber Nazareth war völlig unbedeutend. Und dieses Mädchen, das da wohnt, ich weiß nicht, was du im Kopf hast, wenn du an Maria denkst oder wie sie in der Krippe aussieht. Ein Mädchen ehrlicherweise wahrscheinlich nicht, aber sie war verlobt. Und zur damaligen Zeit hat man so zwischen 12 und 14 Jahren als Mädchen geheiratet. Und dadurch, dass sie noch nicht verheiratet war, war sie auf jeden Fall jünger als 12 bis 14. Die war verlobt, das hieß, sie war schon einem Mann versprochen, die waren auch schon sozusagen irgendwie rechtlich gebunden, das war sozusagen die Vorstufe für Ehe, aber die Ehe war, die Heirat war noch nicht vollzogen. Das heißt, sie war noch nicht zu ihrem Verlobten, zu ihrem späteren Mann gezogen. Und kleiner Spoiler, Achtung, heute geht es um Sex. Die Ehe war noch nicht vollzogen, das heißt, sie hatten noch keinen Sex, weil das sozusagen als Beginn, wenn die Frau zum Mann zieht, für Ehe galt. Aber, Achtung, es geht wie gesagt heute um Sex, aber dazu später mehr, also jetzt irgendwie nur ein kleiner Teaser. Und zu dieser Maria wird gesagt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Engel spricht Maria also was zu, dass irgendwas besonders ist, sie versteht es aber noch nicht so richtig. Und der Engel sagt zu ihr, der Herr sei mit dir. Und das ist lesen wir in der Bibel immer wieder, eine ziemlich große Zusage von Gott an Menschen, die eine besondere Aufgabe bekommen haben. Zum Beispiel Mose bekommt es am Dornbusch gesagt, dass Gott mit ihm ist. Oder Abraham bekommt es gesagt, bevor er in dieses fremde Land loszieht. Oder Josua bekommt es gesagt, Mose sagt es zu ihm, bevor er Moses Auftrag weiterführt und sein Volk nach Ägypten ins gelobte Land führt. Und egal, ob du dich gerade so besonders fühlst wie Abraham, Mose, Maria oder Josua, eins hast du mit diesen 4 Gestalten aus der Bibel gemeinsam. Nämlich, und das ist mein erster Gedanke, Gott sieht dich. Die aktuelle Jahreslosung für dieses Jahr ist, du bist ein Gott, für mich sieht. Der Gott von Maria, Abraham, Mose und Josua, der ist noch derselbe Gott. Und das, was die damals erlebt haben, das gilt auch für dich. Gott sieht dich. An Weihnachten feiern wir, dass Gott kein weit entfernter Gott ist, der irgendwie da oben auf einer himmlischen Wolke auf seinem Thron sitzt und irgendwie mit unserem Leben nichts zu tun hat, sondern dass Gott runtergekommen ist, dass er in Jesus Mensch geworden ist, um mit uns in Beziehung zu leben, um mit dir in Beziehung zu leben, weil er dich sieht. Der Herr ist mit dir. Maria bekommt es zugesprochen und es gilt auch dir. Aber Maria, die wundert sich, die versteht es nicht so richtig. Ich bin doch gar nicht so besonders, ich bin doch hier irgendwie nur ein Mädchen in einem unbedeutenden Ort in Galiläa. Wir lesen weiter. Da erklärte er, also der Engel, habt keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria wird zugesagt, dass sie ein Kind gebären wird, wie das Elisabeth ein paar Monate vorher auch zugesagt wurde. Und bei Elisabeth, da war das schon irgendwie ein besonderes Kind. Der Engel hat Elisabeth zugesprochen, irgendwie dieser Johannes, der wird mal Gott selbst den Weg bereiten. Aber dieses Kind, das der Engel hier Maria ankündigt, der sprengt, das Kind sprengt alle Dimensionen. Er wird gesagt, es ist der Großsohn des Allerhöchsten. Sein Thron wird für immer herrschen. Sein Reich wird niemals untergehen. Irgendwie dieses Kind sprengt alle Superlative. Und natürlich versteht Maria das nicht. Was hat sie als unbedeutendes Mädchen mit diesen Superlativen zu tun? Vielleicht, was Maria noch nicht wusste, aber was der Engel ihr dann erklärt hat, war, dass sich in diesem Kind, in diesem Jesus, der da auf die Welt gekommen ist, sich nicht nur Superlative erfüllen, sondern alttestamentliche Verheißungen erfüllen. Also dass da eine Erwartung an dieses Kind war. Unter anderem zum Beispiel aus Jesaja 7, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Jetzt ist doch Verwirrung. Ich habe euch am Anfang versprochen, heute wird es nicht verwirrend. Aber hieß dieser Sohn, den Maria gebären wird, hieß der nicht Jesus und nicht Immanuel? Ist es also das Gleiche? In Jesaja wird dieses Kind Immanuel genannt, was so viel heißt wie Gott ist mit uns. Und im Lukas-Evangelium heißt dieses Kind plötzlich Jesus. Also als griechische Form vom hebräischen Jeshua, was so viel heißt wie der Herr rettet. Beim letzten Mal und beim vorletzten Mal habe ich schon gesagt, dass Namen in der damaligen Zeit nicht nur dafür galten, um Menschen zu rufen, um dann zu wissen, welches Kind auf dem Spielplatz zu einem gehört, sondern dass Namen mit einem Programm verknüpft waren. Also da war eine Idee dahinter, ein Plan für das Leben. Und Gott hat einen Plan. Mit diesem Immanuel, der da angekündigt wird, nämlich sein Plan ist es, bei den Menschen zu sein. Gott will bei den Menschen sein. Das hat sich auch nicht geändert, als dieses Kind dann plötzlich Jesus heißt. Und ich glaube, dass Gottes Plan für die Welt, für dieses Kind mit Jesus und für uns, dass wir den manchmal ganz schön missverstehen. Dass Gottes Plan nicht so wie so ein Busfahrplan funktioniert, dass wir da drauf gucken, Pforzheimer Linie 6, dass wir da drauf gucken und genau wissen, ah, wir sind jetzt hier und dann geht es um so und so viel Uhr weiter und dann weiß ich genau, was die nächsten Stationen sind. Manchmal lesen wir vielleicht auch Bibel so wie so ein Busfahrplan. Ja, da muss ja dann drinstehen, wann genau es wann wie in meinem Leben weitergeht. Was für einen Job soll ich machen? Wen soll ich mal heiraten? Lauter so Fragen. Ich glaube, so ist Gottes Plan für unser Leben nicht zu verstehen, nicht wie so ein Busfahrplan, sondern eher vielleicht wie so eine Wanderkarte. Eine Wanderkarte, wo es ein Ziel gibt, aber die Wege total verschieden sind. Es gibt einen schönen, aber vielleicht langen Weg mit toller Aussicht. Vielleicht gibt es einen kurzen, einen steinigen Weg. Aber immer gibt es ein Ziel, aber verschiedene Wege dahin. Und ich glaube, manchmal verstehen wir Gottes Plan für uns, für diese Welt, nicht wie so eine Wanderkarte, sondern eher wie so ein Busfahrplan oder wie so ein Drehbuch. Gott muss da reingeschrieben haben, ganz genau um wie viel Uhr das und das passiert. Ich glaube, das wird Gott nicht gerecht und es wird auch uns nicht gerecht. Denn Beziehung auf Augenhöhe ist es wirklich nicht. Wenn Gott unser ganzes Leben schon vorhergeschrieben hat, ein Drehbuch für unser Leben hat, warum lässt er uns dann Freiheit? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber Gottes Plan ist und bleibt, Beziehung mit uns zu haben. Und die Wege dahin, die sind vielleicht so verschieden, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Aber sein Ziel bleibt, Gott ist mit uns. Und manchmal, da sind wir Menschen auf dieser Wanderkarte mit dem Ziel, dass Gott bei uns ist, unterwegs. Und manchmal verfehlen wir dieses Ziel. Wir laufen davon weg. Die Bibel nennt es Sünde. Wir sind irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Manchmal sind wir vielleicht sogar als Menschheit losgelaufen, ohne zu wissen, was eigentlich das Ziel war und sind zwar irgendwo gelandet, aber ganz sicher nicht da, wo Gottes Plan hin wollte. Und deswegen, glaube ich, braucht es Weihnachten. Nicht, weil Gottes Plan nicht gut war, sondern weil es jemand brauchte, der uns irgendwie zurückbringt auf den richtigen Weg, das Ziel vor Augen führt. Also das Ziel bleibt gleich. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben, aber vielleicht hat er seinen Weg geändert. Und ich glaube, das macht diese Namensänderung von Immanuel zu Jesus deutlich. Gott hat jemand losgeschickt, der Jesus heißt, der Herr rettet, weil er uns zurückbringen will auf dieses Ziel, auf seinen Plan, mit uns Gemeinschaft zu haben. Die Maria, die ist aber zugegebenermaßen noch nicht so ganz überzeugt, die ist noch skeptisch. Deswegen fragt sie dann den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Wille. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Maria zweifelt, so wie Elisabeth damals auch gezweifelt hat, aber aus ganz anderen Motiven. Nämlich nicht, dass sie schon zu alt ist oder dass sie das nicht glauben kann, eben, sondern dass sie noch Jungfrau war. Und offensichtlich, obwohl sie ja schon verlobt war, also die Ehe quasi vor der Tür stand, hat sie noch nicht an den Vollzug der Ehe gedacht. Also sie hat offensichtlich noch nicht darüber nachgedacht, Sex zu haben. Also war irgendwie klar, wo soll dieses Kind denn herkommen. Und jetzt mal ehrlich, so eine Jungfrauengeburt. Können wir uns vorstellen, dass Leben, dass ein Kind durch den Heiligen Geist entsteht? Oder ist da nicht doch was dran mit Bienchen und Blümchen? Also, wenn du heute hoffst, jetzt von mir eine eindeutige, eine klare und endgültige Antwort zu bekommen, dann muss ich dich, bevor ich dir ein paar Sachen sage, enttäuschen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist und ob überhaupt. Gott lässt sich nicht so einfach in die Karten schauen und Gott lässt sich auch irgendwie nicht begreifen und mit drei Sachen erklären. Aber trotzdem ein paar Gedanken so zu diesem Thema Jungfrauengeburt. Zuerst mal so ein historischer Gedanke. Für die Menschen der damaligen Zeit war sowas wie eine Jungfrauengeburt gar nichts Besonderes. Also sie war jetzt auch nicht normal und kam jede Woche vor, aber es gab immer wieder besondere Persönlichkeiten, von denen erzählt wurde, dass sie von der Jungfrau geboren wurden, um sozusagen den Status einer Person noch zu erhöhen. Von manchen ägyptischen Königen wird es erzählt oder auch von dem griechischen Philosophen Platon. Bisschen komplizierter wird es dann, wenn wir uns das auf sprachlicher Ebene angucken. Ihr habt eben Jesaja gehört, also einen Text aus dem Alten Testament, und Lukas, einen Text aus dem Neuen Testament, und da sind zwei verschiedene Sprachen dabei. Einmal Griechisch im Neuen Testament und das Alte Testament auf Hebräisch. Und da kann man beim Übersetzen vielleicht so den einen oder anderen neuen Gedanken kriegen, nämlich dass im Hebräischen, also bei Jesaja, dass das junge Frau meinen könnte und nicht nur eine Jungfrau, also eine Person, die noch keinen Sex hatte, sondern einfach eine junge Frau, die noch kein Kind hatte. Für nämlich das Wort Jungfrau gibt es im Hebräischen noch ein anderes Wort, also für eine Frau, die noch keinen Sex hatte und damit unverheiratet war. Im Griechischen gibt es die Unterscheidung aber nicht. Also Lukas schreibt hier eine Jungfrau. Ist es damit eine unverheiratete Frau ohne Sex gemeint oder eine verheiratete Frau ohne erstes Kind? Wir wissen es nicht so richtig. Und der dritte Gedanke ist so eine gewisse theologische Einordnung. Wir denken bei Jungfrauengeburt, irgendwie, das kann ja auf jeden Fall nicht sein, weil es braucht ja Bienchen und Blümchen, damit ein Kind entsteht. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, ist dann wirklich sowas wie eine Jungfrauengeburt unrealistisch, unmöglich? Und wie ist es dann später mit diesem Jesus, der Wunder tut, der den Tod überwindet? Wäre nicht sowas wie eine Jungfrauengeburt vielleicht einfach nur ein völlig logisches Zeichen dafür, dass Jesus besonders ist und mit ihm so eine neue Weltschöpfungsordnung begonnen hat? Aber eine Frage, die frage ich mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, wie ist das eigentlich so biologisch möglich? Wenn man sich die Genebene anguckt, wie ist es mit diesem Jesus, wenn der von Maria und dem Heiligen Geist gezeugt wurde, hat er dann 50% Marias Gene und 50% Gene des Heiligen Geistes? So wie bei Zeus, von dem ja auch erzählt wird, dass er als Gott so auf der Erde gewandelt ist und dann hat er so Kinder gekriegt mit irdischen Frauen, dann waren das so Halbgötter. Ich finde es eine wirklich spannende Frage, welche Gene Jesus hatte. Vielleicht werden wir die Frage irgendwann in der Ewigkeit klären. Im Moment glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es bei Jesus so wie bei Zeus war, dass er genetisch so 50-50 war, sondern dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott war. Keine Ahnung, was das für die Gene heißt. Und dass die Frage, wie der Heilige Geist eigentlich Leben schaffen kann, schon ziemlich am Anfang der Bibel beantwortet ist, nämlich dass Gott spricht und die Schöpfung wird. Und dass das auch ein bisschen so die Frage beantworten könnte, wie ist das eigentlich mit diesem Jesus, wie ist der entstanden? Und ob dann der Josef da noch mit zu tun hatte, keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, und das verspricht dieser Engel Maria, dieser Jesus, der ist anders, der ist besonders. Das Kind von Elisabeth da im Bauch, das ist schon was Besonderes. Das wird Gott den Weg bereiten, das ist ein besonderes Kind. Aber dieser Jesus, der ist nicht nur wie Johannes vom Mutterleib an schon vom Heiligen Geist erfüllt. Nee, Jesus ist durch den Heiligen Geist entstanden. Der Johannes, der wurde schon als großes Kind angekündigt, aber dieses Kind, dieser Jesus, der ist von einer ganz anderen Größe, größer als wir uns das irgendwie vorstellen können. Und das heißt, Jesus ist dieser Messias, dieser Retter, den die Welt so dringend gebraucht hat. Und egal, ob du das glaubst oder nicht, egal, ob du glaubst, dass dieser Jesus Wunder getan hat oder durch eine Jungfrauengeburt entstanden ist, mein zweiter Gedanke ist, Gott ist größer. Denn wenn du glaubst, dass Gott Jungfrauen schwanger machen kann, Gelähmte gehen lässt, Kranke heilt, Tote auferstehen lässt, dann ist der Gott, an den du glaubst, offensichtlich größer als unsere Vorstellungskraft, als das, was wir wissenschaftlich, naturgesetzmäßig aus unseren Erfahrungen erklären können. Und wenn du das nicht glauben kannst, dann glaube ich, ist das auch okay. Denn die Bedeutung von Jesus ist nicht kein Bild, das wir mal an die Wand gehängt haben und es so an drei Nägeln hängt. Und ein Nagel steht für die Jungfrauengeburt und einer für die Wundertätigkeit und einer für die Auferstehung. Und wenn wir das nicht glauben und einen Nagel rausziehen, dann hängt das Bild entweder schief oder irgendwann fällt es runter. Ich glaube, dieser Gedanke, Gott ist größer, der gilt auch und vielleicht insbesondere in unserem Zweifel. Wer Jesus ist für uns, für diese Welt, hängt nicht daran, was wir glauben oder was wir nicht glauben. Gott ist kein Bild unserer Vorstellungskraft, sondern Gott ist souverän und seine Größe hängt nicht von unserem Glauben ab. Gott ist noch so viel größer, als wir jemals denken oder uns vorstellen könnten. Aber zurück zur Geschichte von Maria. Einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet von allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Maria geht zu Elisabeth, die zwei Frauen begegnen sich und damit begegnen sich diese zwei Kinder im Bauch, die zwei Söhne das erste Mal und viele weitere werden ja noch folgen. Johannes wird Jesus später zum Beispiel taufen. Und Johannes erkennt schon im Mutterleib, dass dieser Jesus in Marias Bauch was ganz Besonderes ist. Er erkennt, wer dieser Jesus ist, hüpft vor Freude und zeigt damit auch seiner Mutter Elisabeth, was dieses, wie besonders dieses Kind ist. Und erkennt auch Elisabeth das und lobt Gott, Maria und dieses Kind. Mein dritter Gedanke ist, Gott möchte dich gebrauchen. Die Maria, die fragt nicht, oh Gott, wie ist das eigentlich, irgendwie, es passt eigentlich gerade gar nicht so in meinen Zeitplan rein, sondern die stellt sich Gottes Wirken zur Verfügung. So wie es Elisabeth davor auch getan hat und so wie es dann auch Johannes, ihr Sohn, tun wird. Alle weisen auf diesen Jesus, auf Gott selbst hin. Und ich glaube, dass das in zwei Richtungen gilt, dass Gott Menschen gebraucht für andere, aber vielleicht auch dich gebraucht. Vielleicht nicht immer für so große Aufgaben wie bei Abraham, bei Mose, bei Maria. Aber Gottes Plan ist und bleibt der gleiche. Er möchte bei uns, bei den Menschen sein. Und dafür möchte er dich gebrauchen. Und für dein Leben vielleicht denkst du gerade irgendwie, okay, eigentlich kann ich das nicht glauben, dass Gott größer ist, dass Gott mich sieht und dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Wenn du daran gerade zweifelst, dann können wir von Maria lernen, dann schau auf das, was Gott im Leben von anderen schon bewirkt hat. Guck auf die Wunder, die andere erlebt haben und erinnere dich daran, dass Gott größer ist als das, was wir selber denken, fühlen und erlebt haben. Und wenn du es glaubst und solche Wunder schon erlebt hast, dann erzähl sie den anderen. Erzähl denen, die das vielleicht noch nicht glauben oder gerade nicht glauben können, dass Gott größer ist als das, was wir selber erleben. Und ich glaube, dass jetzt in dieser Weihnachtszeit es eine perfekte Gelegenheit ist, um uns davon zu erzählen, was an Weihnachten vor knapp 2000 Jahren passiert ist und was das für Auswirkungen für unser Leben hat. Erzähl's einander, denn eins gilt, Gott ist bei dir. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du versprochen hast, dass du bei uns bist und dass du kein Gott bist, der sich im Himmel zufriedengestellt hat, sondern dass du runtergekommen bist, dass dein Plan der gleiche ist und bleibt, dass du es bei uns sein möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder spüren lässt, dass du bei uns bist und dass du uns das insbesondere in solchen Momenten erleben lässt, wo wir an dir, an deinem Plan und an dieser Welt verzweifeln. Schenk du uns Momente, in denen wir deine liebende Gegenwart spüren können, ganz besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit. Sei du bei uns. Amen.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.